Bevor ich, Entschuldigung, die Predigt halte, möchte ich mich zunächst einmal herzlich bedanken. Jedes Mal, wenn ich in diese Gemeinde zu euch komme, werde ich freundlich begrüßt und ich spüre, das tut gut. Danke dafür. Das andere, was ich zu Anfang sagen möchte, ist dies, dass ich die Predigt, wie wir das bei mir ab und zu schon erlebt haben, an drei Stellen unterbrechen möchte. Kurz unterbrechen und dass wir an diesen drei Stellen aus dem Lied Nummer 7 nachher das Laudato omnes gentes singen. Immer nur einen Vers, ganz kurze Unterbrechung, einen Vers lang von Laudato omnes gentes Nummer 7 im Gesang. Können wir wahrscheinlich auch auswendig. So, und jetzt geht's los. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Kohlrabenschwarz war die Nacht. Naja, nicht so ganz kohlrabenschwarz. Und ich war ratlos. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich brauchte Hilfe. Warum? Weil ich hatte mich verlaufen. Hatte die Orientierung verloren, fern der Heimat, in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, ohne Straßenlaternen, überhaupt fast ohne Licht, von ein paar wenigen erleuchteten Fenstern und den Sternen am Himmel mal abgesehen. Wie gesagt, ich wusste nicht mehr weiter. Zu allem Überfluss hatte ich mir auch den Namen des Hotels nicht aufgeschrieben, in dem unsere Reisegruppe in dieser Nacht übernachten wollte, während unserer Rundreise durch Usbekistan in Zentralasien. Diese Stadt, dieses Land ist an der Seidenstraße gelegen. Seidenstraße, so nennt man die über 2000 Jahre alte Fernhandelsroute zwischen China und Europa, dem Mittelmeerraum. Die Globalisierung ließ schon vor 2500 Jahren herzlich grüßen. Da stand ich also, ohne Stadtplan, dummerweise auch ohne Taschenlampe und auch ohne jemanden zu sehen, den ich hätte nach dem Weg fragen können. Ganz allein auf weiter Flur stand ich da und tappte im Dunkeln im wahrsten Sinne des Wortes. Plötzlich tauchten aus dem Dunkel der Nacht ein paar Jugendliche auf, umringten mich und musterten mich von oben bis unten. Keine Angst, jetzt passiert nicht das, was ihr vielleicht denkt. Nein, sie wollten mir nichts Böses. Sie wollten mich weder ausrauben, noch krankenhausreif schlagen, noch mir das Genick brechen. Das passiert ja manchmal in manchen U-Bahn-Stationen. Und anderswo heutzutage, in München, vor kurzem in Mönchengladbach, in Essen und überall in der Welt. Nein, ganz im Gegenteil. Die jungen Leute müssen mir angesehen haben, nicht nur, dass ich fremd war in ihrem Land, sondern auch, dass ich den Überblick verloren hatte und dass ich Hilfe brauchte. Ich kann dummerweise kein Usbekisch, nicht mal Russisch. Und die jungen Leute konnten kein Deutsch und auch kein Englisch. Aber Gott sei Dank hatten wir ja noch unsere Hände und unsere Füße. Wenn man nicht reden kann oder die Sprache nicht kennt, tut es gut, Hände und Füße zu haben. Und so konnte ich den Jungs in ein paar Minuten deutlich machen, dass ich zurück in mein Hotel wollte, aber weder den Namen des Hotels kannte, noch den Weg wusste, der dorthin führt. Um es kurz zu machen, ich glaube, es waren 5, führten mich durch die dunklen Gassen. Einer von ihnen legte mir die Hand auf meine Schulter und versuchte mich zu trösten, es wird alles gut. Ich habe das zwar nicht verstanden, aber das klang so. Ein anderer hatte meinen Rucksack geschnappt und trug ihn für mich. Der dritte schob sein uraltes, klappriges Fahrrad neben sich her. Der vierte kümmerte sich um sein Kofferradio und um die usbekische Popmusik, die da rauskam. Und der fünfte schließlich trug die Mineralwasserflasche 1,5 Liter groß, die ich mir vorher gekauft hatte. Und irgendwie und irgendwann kamen wir dann zu meinem Hotel. Mir fiel ein Stein vom Herzen, ein ziemlich großer Stein. Ich zog mein Portemonnaie aus meiner Tasche und wollte mich bei den Jungs bedanken, mit einem Trinkgeld. Aber die 5 schüttelten nur den Kopf und lehnten dankend ab. Und ihre Augen strahlten dabei so, als wollten sie sagen, das war doch selbstverständlich. Das haben wir doch gerne gemacht. Das war uns eine Freude. Laudato omnes gentes, 1. Vers. Seit jener dunklen Nacht, liebe Schwestern und Brüder, habe ich immer mal wieder an diese jungen Leute gedacht. Und immer wieder als erstes von ihnen erzählt, wenn ich nach meinen Erlebnissen in Usbekistan gefragt wurde. Was mag ihnen anschließend wohl so durch ihre Köpfe gegangen sein und durch ihre Herzen an Gedanken, an Gefühlen? Nach dieser, nach ihrer Tat der Nächstenliebe bei Nacht und Nebel. Ob die 5 wohl sofort zur Tagesordnung übergegangen sind? Ob sie sich keine weiteren Gedanken gemacht haben mehr über dieses nächtliche Erlebnis und über ihr hilfreiches Verhalten? War es für sie nicht mehr als nur eine recht belanglose, wenn auch eine willkommene Abwechslung, nicht mehr und nicht weniger? Ich weiß es nicht. Ich stelle mir jedoch vor, ich möchte mir jedoch vorstellen, die 5 hatten ein gutes Gefühl. Im Rückblick auf ihre Begegnung mit mir, dem orientierungslosen und hilfsbedürftigen Fremden. Ich stelle mir vor, die 5 waren zufrieden mit sich. Zufrieden, weil sie etwas, wenn auch nicht Spektakuläres, so doch etwas Sinnvolles getan haben. Vielleicht sind sie später auch zufrieden eingeschlafen. Vielleicht sogar irgendwie selig, ja ganz vielleicht sogar auch ein bisschen glückselig. So möchte es jedenfalls meine Fantasie im Rückblick auf dieses Erlebnis. Nun habe ich jetzt, ihr habt das mitbekommen, in dieser Predigt unsere Gedanken gelenkt auf die Wörter zufrieden und sinnvoll und auf die Wörter Glück und selig. Wir merken sofort, diese Wörter haben alle irgendwie etwas miteinander zu tun und sie zielen alle in ein und dieselbe Richtung. Die Richtung heißt gelingendes Leben. Leben, das gelingt. Wie kann ich das erreichen? Wie kann ich es schaffen, ein zufriedenes Leben zu führen, zufrieden zu sein mit mir selbst und mit Gott und der Welt? Wie muss es aussehen, ein Leben, das einen Sinn macht, einen guten Sinn? Was ist ein sinnvolles Leben? Wie kann ich mein Glück machen? Wie kann ich meines Glückes Schmied sein? Wie kann ich in mir Glückshormone produzieren, Glücksgefühle entwickeln? Wie kann ich also ein glücklicher Mensch werden oder sein? Diese Fragen gehören zu den wichtigsten Fragen unserer menschlichen Existenz. Es hat sie immer schon gegeben. Sie sind so alt wie die Menschheit und gleichzeitig sind sie von höchster Aktualität. Die Frage nach dem sinnvollen Leben gehört wohl zu jedem Menschen, zu uns allen. Zu Ihnen, zu euch, zu mir. Und die Medien sind voll von allen möglichen und unmöglichen Ratgebern, wenn es um Sinnfindung geht und um Zufriedenheit und um das große Glück. Dicke Bücher werden darüber geschrieben, Talkshows veranstaltet, Eckhard von Hirschhausen fährt mit diesem Programm durch die Republik. Und es werden Lieder gedichtet, zum Beispiel jenes Lied, das mit der Feststellung beginnt, was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin. Lob singt und preist den Herrn. Den Vers lasst uns miteinander singen. Laut. Auch in biblischen Zeiten ließen diese Fragen vielen Menschen keine Ruhe. So berichtet der Evangelist Lukas zum Beispiel von einem Mann, genauer von einem Schriftgelehrten, von einem studierten und gebildeten Theologen. Der nahm an einer Diskussionsveranstaltung in einer jüdischen Synagoge teil. Als Fachmann in Sachen Gott und die Welt war der Mann Jesus von Nazareth bei dieser Veranstaltung der Hauptredner. Meister, ich habe eine Frage, eine, die mir ganz, ganz wichtig ist, wandte sich der Schriftgelehrte an Jesus, nachdem er sich von seinem Platz erhoben hatte. Ich bitte dich um eine klare, deutliche Antwort. Also, meine Frage lautet: Wie ist das mit dem sinnvollen Leben? Anders gesagt, mit dem Leben in Zufriedenheit. Noch anders gesagt, wie kann ich ein glücklicher Mensch werden, ein glückliches Leben führen, eines, das sozusagen Hand und Fuß hat, das ich vor meinen Mitmenschen sehen lassen kann und das auch vor meinem Gott Bestand hat, und zwar für immer und ewig, also ich meine auch über meinen Tod hinaus, der ja so sicher kommt, wie das Halleluja in der Synagoge. Der langen Rede kurzer Sinn, Meister, sagt der Schriftgelehrte, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? So übersetzt Martin Luther ewiges Leben. Die Antwort Jesu auf diese Frage, die heute Morgen auch unsere Frage ist, wie könnte sie wohl lauten? Interessanterweise gibt Jesus dem Schriftgelehrten keine klare und eindeutige Antwort, um die er gebeten hat. Im Gegenteil. Jesus stellt ihm eine Gegenfrage. Er fragt ihn: Du bist doch ein gebildeter Mann. Du kennst dich doch aus in der Heiligen Schrift. Überleg mal, was steht denn da drin? Gibt es in den alten Schriften vielleicht eine Antwort auf deine Frage nach einem sinnvollen, zufriedenen, glücklichen, also nach dem ewigen Leben? Der Schriftgelehrte denkt nach und überlegt, worauf Jesus wohl hinaus will. Und da fehlt ihm eine ganz wichtige, bis in unsere Gegenwart hinein immer wieder zitierte Bibelstelle ein. Sie ist bestimmt auch manchem unter uns gut bekannt. Gemeint ist das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Wir erinnern uns. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Als Fachmann in Sachen Gott und die Welt stimmt Jesus dem Schriftgelehrten zu. Du hast recht, sagt er, halte dich an diese Worte, dann wirst du leben. Leben, ich erlaube mir wieder zu ergänzen, dann wirst du sinnvoll leben, zufrieden leben, glücklich leben, kurz und gut, dann wirst du ewig leben. Liebe Schwestern und Brüder, zu Beginn dieser Predigt habe ich euch erzählt, wie sich in einer fast kohlrabenschwarzen Nacht in fremdem Land 5 junge Leute um mich gekümmert und damit etwas Sinnvolles getan haben und wie sie dabei, wie ich glaube, ein gutes Gefühl hatten und so etwas wie Zufriedenheit in sich spüren konnten. Am Ende meiner Predigt will ich euch gleich aus der Bibel vorlesen, welche Beispielgeschichte Jesus damals all den Leuten in der Synagoge erzählt hat, auf die Frage jenes Schriftgelehrten nach dem ewigen Leben, also nach einem gelingenden Leben, das Hand und Fuß hat. Aber vorher singen wir noch einmal die Strophe Laudate omnes gentes. Was ich jetzt vorlese, kennen wir alle. Es steht im Lukasevangelium im 10. Kapitel und die Verse gehen so. Jesus sagte also, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Der Schriftgelehrte aber wollte sich selber rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und erzählte folgende Geschichte. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorbei. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen ist? Der Schriftgelehrte sprach: Der, der ihm die Barmherzigkeit getan hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tue desgleichen. Eine eindrückliche Geschichte, die Jesus da erzählt hat. Eine, die zum Nachdenken anregt, wahrhaftig, auch wenn wir sie schon längst kennen. Eine von höchster Aktualität, auch in unserer gegenwärtigen Situation, in unserer näheren Umgebung und auch in der großen, weiten Welt, in der immer wieder Menschen unter die Räuber fallen. Dass wir, liebe Gemeinde, dass wir unser Verhalten an dem Samariter zu orientieren versuchen oder auch an den 5 jungen Leuten in Usbekistan, dazu verhelfe uns der Friede unseres Gottes. Wir wissen ja, er ist höher als all unsere menschliche begrenzte Vernunft. Er begleite uns, wenn wir auf der Suche sind nach dem gelingenden Leben in der Sprache der Bibel, nach dem ewigen Leben. Amen.